George Conrad, Schriftsteller, Essayist, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, am 2. April 1933 im Jahr der Machtergreifung Hitlers und im Monat der Bücherverbrennung, als Sohn eines jüdischen Eisenwarenhändlers in Beret-Jufalu geboren, nahe der rumänischen Grenze, Ungar, Jude, Europäer. An vielen Orten der Welt fühlen Sie sich wohl, schreiben Sie in Ihrem Essayband Stimmungsbericht. Jetzt sind Sie Präsident der Berliner Akademie der Künste, zu Hause aber sind Sie in Budapest.
Ja, zu Hause bin ich in Budapest oder in einem Dorf im Westungarn, wo viele von meinen Freunden ihren Ferienhaus haben. Ich arbeite dort auch im Winterzeit. Natürlich, Budapest ist mir eine Lieblingsstadt, die ich gewählt habe. Auch dadurch, dass ich dort geblieben bin.
Budapest hat Ihnen das Leben gerettet.
Ja. Die Tatsache, dass von Mai bis Juli die internationale und strategische Lage etwas verändert hat. So in Mai, man konnte noch die Juden von ungarischen Provinz massenhaft nach Auschwitz deportieren und die Kinder vergasen. So, das war mein normaler und statistischer Schicksal. Aber irgendwie, manchmal unglückliche Ereignisse sind glücklich geworden, weil das Schicksal rätselhaft ist. Meine Eltern wurden von dem Gestapo verschleppt. Und so sie durch einen Zufall wiederum nach Österreich deportiert wurden und nicht nach Auschwitz und als einzige Ehepaar nach Hause kommen könnten. Und wir mit meiner Schwester, wir könnten mit Schwierigkeiten aber doch nach Budapest fahren und dort wir könnten überleben diesen unangenehmen Jahr. Mein Schützer war der Karl Lutz, ein schweizerischer Konsul, der ein bescheidener, stiller, ruhiger, zäher Diplomat war und hat auf eigene Willen und Autonomie vieles getan. So, sie haben vieles erreicht und er selbst hat so 40.000 Schutzpässe ausgegeben und wir standen unter schweizerischem Schutz in einem Haus in dem sogenannten internationalen Ghetto neben der Donau. Aber diese ungarische Feldkreuzler, das waren die ungarischen Nazis, so SA-artige Leute und einfach Mörder. Und die haben viele Juden eben von diesen geschützten Häusern zum Donauufer begleitet und dort hereingeschossen. Einer solcher junger Mann, der neben mir einen älteren Rechtsanwalt abgeschossen hat und wollte auch mich abschießen. Und dann haben wir ins Auge geschaut. Es war eine relativ damals mir lange Zeit und dann hat er seine Hand herabgelassen und ist weggegangen. Er ist auch ein Schütze.
Das Überleben wurde zu einem zentralen Thema Ihrer Arbeit, sowohl in Ihren Romanen wie auch in Ihren Essays. Und die Rückkehr in Ihr Heimatort haben Sie in der Prosa-Skizze Heimkehr geschildert. Erinnern Sie sich noch an die Begegnung mit Ihren überlebenden Eltern?
Ja, es war in Bukarest, in Rumänien, weil ich hatte einen Cousin, einen viel älterer Cousin, der war ein Textilingenieur. Und er hat irgendwie überlebt in Bukarest den Krieg und war schon in verschiedenen Handelsverhandlungen tätig und hat produziert und hin und her gekommen und hat gehört, dass zwei Cousin und Cousine ist im Leben geblieben und hat entschieden, dass wir sollen zu ihm kommen. Er wird unser Vater sein. Er war damals 40, ich war 12. Und es war schön, wir lebten bei ihm. Und dann sind meine Eltern gekommen und natürlich ein Kind in der Abwesenheit hat immer schönende Erinnerungen. Die Mutter ist jünger, der Vater ist hoher in der Erinnerung und ich wartete sie ja, auf einen Balkon stehend und immer dieselbe Straßenecke beobachtend. Und dann zwei ältere Personen sind eingetreten, die vielleicht auch von der Deportation ein wenig so unsicher und wortlos waren. So, es war eine gewisse Überraschung, worüber wir mit meiner Schwester etwas gesprochen haben. So Liebe und Mitleid. Und wissen Sie, ein 12-Jähriger ist schon an der Schwelle, dass er kann auch als ein Erwachsener schon zuschauen, aber er ist von der Kindheit herausgetreten. Und damals musste ich schon bemerken, dass ich irgendwie erwachsen bin. Vielleicht das Lebensgefahr schafft das. Und jetzt, als ich habe insgesamt 5 Kinder, 33, 31, 12, 11, 3,5. Und die 12- und 11-jährige Knaben können so leicht und mit so großer Freude spielen, Kinder spielen, mitspielen, ohne Schwierigkeiten, obwohl mein 12-jähriger Sohn ein wirklich begabter Dichter ist. Er schreibt immer Gedichte, interessante, überraschende Gedichte. Aber er kann hin und her laufen, lachen und diese Spielfähigkeit ist, was ich bewundere bei Kindern, diese Unschuld. Und das ist gut, dass die Kinder können auch ohne Lebensgefahr leben. Und wahrscheinlich in der Welt gibt es noch so viele Kinder, die das nicht können.
Wenn die Heimkehr geschildert wird als das Erwachsenwerden, dann ist wohl die nächste große Zäsur in Ihrer Biografie 1956. Das war dann das politische Erwachsenwerden. Sie haben dann in Budapest studiert, Psychologie, Literatur, Soziologie, haben als...
Ich habe damals Literatur studiert, Literatur, ungarische Literatur. Erst ich sollte russische Literatur studieren. Ich habe das gerne getan, weil ich mag diese Literatur, aber ich bin davon herausgeworfen, 3-mal wurde ich herausgeworfen in dieser 50er Jahren. Erstmal, weil ich von einer bürgerlichen Familie kam. Zweitenmal, weil ich in dieser Periode zwischen 53 und 55, wenn der Imre Nagy, auch ein Altkommunist, aber so ein Abweichler, ein agrarorientierter, gemäßigter, ein wenig professoraler Mensch war. Er wurde Ministerpräsident und er hat die Menschen von den Zuchthäusern herausgelassen, von Internierungslager und von Zwangsaussiedlung nach Hause gelassen. Und ich konnte zurück, ich war eben von der Universität ausgeschlossen und konnte zurück und habe teilgenommen in solche Studentreformbewegungen. Und dann, wenn der Imre Nagy im Jahr 55 März gestürzt wurde und wieder die Stalinisten sind zurückgekommen, dann war ich wieder herausgeworfen von der Universität und so ging es immer mit diesen politischen Wahlen. So eigentlich meine kleine Studienzeit war verbunden immer mit diesen politischen Wahlen.
In 1956 war aber dann ein großer Einschnitt in Ihrem Leben. Das war das politische Erwachen. Ja. Sie haben damals auch ein Gewehr in die Hand genommen beim Ungarnaufstand?
Ja. Ich habe eben beendet im Sommer die Universität.
Ich wurde in Philosophie?
Literatur. Ich musste nicht in die Armee gehen, weil ich wurde als ein Feind betrachtet. Das war nicht etwas... Es war nicht etwas sehr Gefährliches, es war nur davon, dass ich von einem Lächeln bin ich Fan geworden, weil der Offizier, der manchmal seinen Vortrag mit politischen Traktaten ergänzt hatte, hat über den Feind gesprochen. Und es war so ein Galimatias von Wörtern, so eine Konfusion von Wörtern. Und er wusste nicht, wie soll er davon herauskommen. Und dann, ich habe gelächelt. Und dann sagte, dass ich soll aufstehen. Sehen Sie, Genossen, so ist der Feind. Sollen Sie heraus. So, ich musste nicht in die Armee. So, ich war zu Hause. Und ich war damals ein jünger Mitarbeiter von einer literarischen Zeitschrift, ein Anfänger. Ich kam zurück in die Universität, weil das war irgendwie Alma Mater. Und dort auf dem Korridor lief ein junger Dichter und hat geschrien, Kinder, wer will ein Maschinengewehr haben? Und dann einige, die das wollten, sind dahin gegangen, haben es bekommen und wir waren die Nationalgarde. Ich habe damit nicht geschossen auf niemanden. Ich habe nicht gefunden jemanden, den ich abschießen wollte. Später als Terroristkandidat habe ich einen langen Tag herumspaziert nach der Niederlage, dass ich werde jetzt Rechenschaft nehmen. Und dann konnte ich das auch nicht machen mit einem Revolver in der Manteltasche. Und dann habe ich entschieden, dass ich werde das lieber nicht tun.
Was bedeutete 1956 in der Geschichte der osteuropäischen Länder, in der Geschichte der kommunistischen Systeme?
Es war ein Lehrstück, eine expressionistische Revolution. Es sagte aus, was die Leute wollten. Vielleicht es war eine Utopie. Sie wollten erstens Demokratie, Mehrparteisystem. Fremde Truppen sollen weggehen. Ungarn sollte heraustreten von Warschauer Pakt, Neutralität. Und ja, sie wollten sozialistischen Besitz bewahren. Das, was verstaatlicht wurde, soll Staatseigentum bleiben. Das war wahrscheinlich ein utopistisches Element darin, weil Freiheit und dieser Wunsch sind irgendwie nicht kompatibel.
Es gibt nur eine einzige Realität, schreiben Sie, das ist die Literatur. Wurde die Literatur dann zu einer Art auch Fluchtpunkt für Sie? Sie haben dann als Fürsorger gearbeitet und als Stadtplaner und haben dann die ersten Romane geschrieben, Der Besucher, Der Stadtgründer und dann mit Ivan Zeleny eine soziologische Studie, die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht. Gefolgt ist dann der Roman Der Komplize, alles Auseinandersetzungen mit der sozialistischen Realität in Osteuropa. War das Flucht und Vergegenwärtigung für Sie?
Ich wollte schon als Adoleszent, als Gymnasiast ein Romancier werden. Ich wollte nicht ein aktiver Politiker sein, ich wollte nicht ein Mann des Handelns sein, weil ich fühlte mich besser, wenn ich bei dem Bibliothekstisch oder Schreibtisch war Vormittag. Natürlich, Nachmittag wollte ich herausgehen, aber dann schon als Privatmensch und während Unterrichtszeit oder während Meetings oder Versammlungen habe ich immer geschlafen. Ich habe eigentlich auch die Gymnasiumjahre, auch die Universitätsjahre durchgeschlafen. Und wenn jemand dort stand und hat gesprochen, ich automatisch musste schlafen. Ich war eigentlich ein Privatmensch, aber manchmal man ist malgré lui, obwohl man will nicht, man ist hereingefallen in verschiedenen Lagen. Später in diesem Roman, was Sie erwähnt haben, Der Komplize, ich schreibe etwas darüber, dass man will nicht und man macht doch, weil die Geschichte uns hereinzieht in verschiedene Fälle und
eine Bärennatur auch.
Ja, das auch. So langsam und ruhig mochte und wollte ich bleiben. Manchmal man musste ein wenig schneller gehen, aber das passt nicht zu meinem Charakter. Das passte nicht, dass ich so Ungarn verlassen. Weil, ja, warum jetzt Gnade bekommen, Geschenk bekommen? Ich bleibe dort, wo durch Geburt ich Recht habe zu sein und wenn es ist nicht Freiheit, dann sollen die Freiheit behindern, sollen sie weggehen. Nicht, warum soll ich weggehen?
Sie saßen im Gefängnis, Sie hatten Publikationsverbot, Sie saßen im Gefängnis wegen der Arbeit mit Zeleny über die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht. Was bedeutet aber für Sie diese beiden Romane, die ersten beiden Romane, auf die ich nochmal zurückkommen möchte, Der Besucher und Der Stadtgründer?
Eigentlich Hauptwerke. Das war die wichtigste, man muss sich nicht wahr aufrechterhalten, man soll mit so etwas, dachte ich damals, ich sollte mit so etwas mein Brot verdienen, wovon ich auch etwas lerne. Ich bin noch so erfahrungslos oder so unreif oder so vieles Lebenswelten kenne ich nicht. Als Sozialarbeiter, ich arbeitete mit Familien, wo die Kinder in Gefahr sind, in verschiedenen Gefahrformen. Man sollte nicht vergessen, dass damals viele Eltern sind nach Westen gegangen und sie haben die Kinder zu Hause gelassen, denken, dass später sie werden die Kinder herausbringen. Aber das war gar nicht leicht. So, es waren viele Kinder bei den Großeltern. Und viele Männer wurden auch, ja, es waren die Männer, die getötet wurden. Es waren die Männer...
Nach 1956, ja, nach dem Aufstand.
Ja, oder schon
hingerichtet worden sind. Es sind auch Kinder hingerichtet worden nach dem Aufstand.
Ja, auch Kinder. So ungefähr 500 Leute zusammen. Und dann natürlich die Männer, die im Gefängnis waren. Und dann, es war ein Wirbel und die Ehepaare hatten auch ihre Irrungen. Nach einer Niederlage kommt Alkoholismus, kommt alle mögliche gesellschaftliche Desorganisation. Das war die Thema für den Fürsorger oder für den Sozialarbeiter und einfach mit den Kindern etwas zu tun, wenn sie keine zu Hause haben. Und dann später, aber das war immer in einem Bezirk von Budapest und dann wollte ich eine breitere Panorama oder Horizont meines Wissens haben. Und dann bin ich Stadtsoziologe geworden in einem urbanistischen Institut, wovon ich in jeder Woche in eine Kleinstadt reisen, nicht nur dürfte, sondern müsste. Und dort verschiedene Forschungen machen.
Sozialistischer Anschauungsunterricht.
Ja. Und das war mir sehr hilfreich, würde ich sagen. Und inzwischen, ich konnte schon einige Seiten von diesem Roman der Besucher schreiben in verschiedenen Provinzhotels und Kaffeehäuser.
Die Romane der Stadtgründer, der Besucher und dann auch der Komplize, was vielleicht das Hauptwerk von Ihnen ist, eine Zusammenfassung all der Themen, die Sie immer beschäftigt haben, handeln von Gegensatz Individuum, Staat, Bürokratie, Gegensatz Individuum, Kollektivismus. Es handelt aber auch von autobiografischen und es handelt von philosophischen, essayistischen Überlegungen. Und das sind ganz verschiedene Ebenen, die Sie immer zusammenbauen. Was bedeutet für Sie Literatur? Ist das für Sie ein Bewusstseinsprozess, ein dialogischer Bewusstseinsprozess mit sich selbst?
Ja, wenn Sie das so formulieren, ich akzeptiere das. Das ist ein Artikulationsprozess. Ich verstehe die Welt durch Literatur. Wenn ich schreibe, dann bin ich weniger schwach. Damit befreie ich mich von dem sehr starken Druck der äußerlichen Welt. Es ist ein Gleichgewicht, was mit der Welt durch das Schreiben sich schaffe. Und einfach, es ist mir etwas von den Handwerkern, ein Werk zu machen, etwas zu machen, von hier zu schauen, von dann von der anderen Seite zu schauen, wie ein Tischler. Mein Großvater war auch ein Handwerker. Er hat mit Metall gearbeitet. Ich mochte sehr die Schmieden. Und ich fühle, dass der Satz selbst ist so ein Handwerk.
Das Schreiben, die Literatur, das Lesen in der Weltliteratur, kann man vielleicht sagen, ist Einübung im Differenzieren.
Ja, man könnte das sagen.
Es ist auch eine Art alchemistische Tätigkeit, dann, wenn man so will, dass man das unten nach oben macht und das Kluge zum Dumme und das Dumme wieder zum Klugen, ja, dass man die Gegensätze ausbalanciert.
So ist es. Und natürlich, es ist auch ein Spiel, eine gewisse Autonomie gegenüber der Welt. Ich wollte einmal schon das, weil wenn man so einen Ismus hat, dann man ist wichtiger. Und ich mochte so sehr dieses Wort Autonomie. Aber wenn ich gehört habe, dass Autonomisten sind, diese Störenfriede, die immer Krawall machen und Schlägerei schaffen, dann das doch nicht. So, ich möchte kein Ist sein, kein Ismus haben, aber von der Autonomie mit dem Gleichgewicht, mit Solidarität, so mit Brüderlichkeit oder Freundschaftlichkeit oder ja, vielleicht Liebe oder Takt oder Höflichkeit oder Respekt, Hilfe. Man kann viele Synonyme finden. Also dieser Gleichgewicht ist vielleicht das, was auch im Privatleben und auch im Geistigen wirksam ist. Wer nicht frei sein kann, der kann auch nicht lieben.
War das Schreiben für Sie auch eine Rache an der Politik, unter der Sie ja leiden mussten, als osteuropäischer Intellektueller? Sie haben 10 Jahre lang ja Publikationsverbot in Ungarn gehabt, eben wegen 15 Jahre lang, eben wegen des Essays, den Sie damals mit Ivan Seleni geschrieben haben, die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht. Man hat Ihnen damals, nachdem Sie auf internationalen Druck aus dem Gefängnis herauskamen, die Ausreise nahegelegt. Seleni hat den Weg gegangen, er ist nach Australien ausgewandert, Sie aber sind in Budapest geblieben. War dann diese Arbeit, die Sie dann gemacht haben, das Reisen, Sie sind in Amerika gewesen, Sie waren in Australien, Sie waren in der Bundesrepublik und haben dabei natürlich auch immer geschrieben, aber war dieses Schreiben dann eine Rache an der Politik, was dann Eingang gefunden hat in Ihre vielen Essays, vor allen Dingen dann in die Essays über Antipolitik?
Ja, so eine gewisse Rache. Einmal habe ich es so formuliert, dass auf eine Konfiskation meiner Manuskripte habe ich mit einer 400 Seiten langen Roman geantwortet. Aber
der Komplize.
Der Komplize, ja. Aber ich schreibe auch seit dieser Zeit und ich denke, dass der ursprüngliche Motivation zu schreiben ist etwas anderes. Dass einfach man will etwas mit den Wörtern machen. Und dann natürlich alle möglichen Bedeutungen und Gedanken und Erlebnissen können orientieren, diese Arbeit mit den Wörtern. Aber der einfache Wunsch, mit den Wörtern zu arbeiten, ist die grundlegende Motivation.
Sie haben irgendwo mal geschrieben, dass kein Abschnitt Ihres Lebens verging oder fast kein Tag Ihres Lebens verging, in dem Sie nicht in der Bibel gelesen haben. Haben Sie eine religiöse Dimension?
Ja, aber Religiosität bei mir ist nicht getrennt vom Alltag. Bei mir profan und heiliger ist nicht anders. Also in diesem Sinne bin ich kein Religiöser, weil wenn Religion bedeutet, dass man über dem Alltag eine andere Dimension, einen anderen Bereich des Lebens hat, wo alles heilig ist, dann bin ich nicht religiös, weil ich finde, dass zum Beispiel die Priester von allen möglichen Religionen sind brave Menschen, ebenso wie meine Gymnasiumslehrer. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich würde die Obermacht, die geistige Obermacht meinen Gymnasiumslehrern übergeben, obwohl ich sie schätze. Ich bin gerne Freunde von verschiedenen Priestern. Ich habe auch solche Freunde. Aber ich habe noch nie gefühlt, dass ein guter Dichter nicht etwas Wesentliches, mehr Wesentliches kennt als ein Priester, obwohl ich kenne kluge und ausgezeichnete Priester.
Insofern aber sind Sie doch dem jüdischen Denken sehr stark verbunden. Was bedeutet das Jüdische für Sie? Also wenn ich jüdisches Denken sage, dann meine ich, dass der Messianismus im Judentum ja immer nur bedeutet, dass man in die Zukunft fortschreitet, aber auf das Diesseits orientiert ist.
Ja, die Juden leben nicht für die andere Welt. Es ist eine immanente Religiosität, das heißt, man schätzt und liebt die Eltern, die Vorfahren, die Familie, die Kinder. Man hat dieses sinnliche Dasein. Wir sind in den nächsten Generationen fortgesetzt und wir haben keine Kenntnisse über eine andere Welt. Vielleicht es wird kommen, vielleicht nicht. Aber das, was hier ist, ist mehr als nichts. Und wir müssen dankbar sein dafür, was wir bekommen haben. Wir müssen dankbar sein, dass wir jeden Tag überlebt haben. Und das Leben so, wie es ist, mit allen Schwierigkeiten, ist schön.
Jude sein heißt in der abendländischen Geschichte immer anders sein. Der Ausgegrenzte, der Außenseiter. Das waren Sie insofern auch dann auf der politischen Ebene mit Ihren Essays. Also ich spiele wieder an auf die Antipolitik, auf den Band Antipolitik, mitteleuropäische Meditation. In diesem Band haben Sie entwickelt den Begriff der Antipolitik als eine Überwindung der Ost-West-Gegensätze, auch als eine Überwindung der bipolaren Gegenüberstellung und des bipolaren Denkens. Antipolitik heißt aber nicht apolitisch. Glauben Sie, dass das ein Ferment war, das auch beigetragen hat zur Auflösung des starren kommunistischen Systems in Osteuropa?
Ich denke, es war ein Beitrag zu Gedanken, dass es ist eine fiktive Konflikt zwischen Moskau und Washington. Und ich probierte, wie dieser Schusterknabe, dass der König nackt ist, der das schreit, ausschreit. Ich probierte auch ausschreien in meiner ruhigen essayistischen Form, dass es ist ein fiktiver Konflikt und die Geschichte hat es gezeigt, dass zwischen Russen und Amerikanern die Menschen von demselben christlichen, europäischen Kulturkreis kommen, ist keine grundlegende Motivation für gegenseitigen Hass. Und so ist es auch in den zwei Teilen von Europa, dass wir sind irgendwie allzu heteronom und nicht autonom, wenn wir fähig sind, uns einander gegenseitig zu töten. Es ist schon vorbei, es ist schon eine Vergangenheit und diese Ost-West-Geschichte ist nicht mehr eine kämpferische Geschichte. Aber was von der Antipolitik bleibt, das ist vielleicht eine Haltung für Intellektuellen, weil wir vielleicht noch nicht ganz klar sind damit, wie ist unsere Beziehung mit der Politik. Ein Schriftsteller soll kein Minister sein. Wenn er das tut, das ist eine Ausnahme für eine gewisse Periode, aber das ist nicht die normale Verhaltensmuster. Aber eine gleichrangige Dialog mit den Menschen der Politik ist notwendig, vernünftig und ich würde wieder sagen gleichrangige. So, wir sind nicht untergeordnet, aber sollen auch die Intellektuellen nicht eine Übermacht haben, weil wenn so etwas passiert, das ist gefährlich, davon wird etwas ganz anderes herauskommen als Intellektualität. Ich denke, dass es gibt einen gewissen Kampf und Gleichgewicht und Vergleich und Wiederkampf zwischen den verschiedenen Gruppen der Elite. Wirtschaftselite, politische Elite, kulturelle Elite und so weiter. Wissenschaftselite, Sportelite, Staatselite.
Intellektuelle sind sehr leicht gefährdet, der Macht zu erliegen.
Die Macht möchte mit Intellektuellen sich schmücken, die Macht möchte die Intellektuellen stumm machen und die Intellektuellen müssen auch freundlich und misstrauisch sein.
Und Intellektuelle wollen gerne Macht.
Sie haben vollkommen recht und das haben wir auch dargestellt mit meinem Freund Serini, dass die Intellektuellen sind die Kabalieren der Totalität. Und wenn sie universelle Gedanken haben, dann davon ist nur ein Katzensprung, diese universelle Ordnung zu umführen in die Wirklichkeit. Und das ist sehr gefährlich. Das ist nicht nur gefährlich, es ist auch dumm. Dieser Satz, was von diesem genialen Marx kam, dass die Philosophen sollen nicht nur verstehen, sondern auch verändern die Welt, das war ein verführerischer Satz und davon kam viel Dummheit heraus.
Von Westeuropa aus gesehen waren die Osteuropäer, die sich gegen das kommunistische System wandten, Dissidenten. Wie haben Sie selbst diese Situation damals, als Sie 15 Jahre Publikationsverbot hatten und auch im Gefängnis waren, wie haben Sie das erlebt? Hat das auf Ihre Körperlichkeit und auf Ihre Emotionalität und auf Ihre Psyche so gewirkt, dass es heute auch noch Nachwirkungen hat?
Leider muss ich sagen, ich war ganz zufrieden mit dem Leben. So, wenn ich Leute getroffen habe und sie sagten mir, wie geht es dir? Interessant, dass du hier bist. Wo soll ich sein? Fragte ich. Naja, das ist so interessant, dass du nicht im Gefängnis bist. Ja, wirklich? Warum? Naja, wenn du so etwas schreibst. Weil sie dachten, dass es ist logisch, dass wenn man so etwas schreibt, dann muss man im Gefängnis sein und darum schreiben sie nicht so etwas. Aber ich sagte, naja, man kann es probieren. Und es war aufrichtig, es ging mir gut, weil ich habe das gemacht, was ich eigentlich machen wollte und was mir lieb war zu machen. So, ich hatte keine interne Konflikt damit, was ich arbeite. Ich habe geschrieben, was ich dachte. Ich muss dazu geben, dass ich war eigentlich ein Glückspilz, weil von meinen Büchern, die im westlichen Ausland herausgegeben wurden und von verschiedenen Texten, zum Beispiel in Rundfunken, ich konnte so leben wie andere Kollegen im Ungarn, andere Intellektuelle, nicht höher, nicht niedriger, aber irgendwie, es gab immer für einige Monate noch ein Reserve. Und dann muss ich sagen noch, dass Ehen kommen und gehen, es gab noch eine Ehe und noch Kinder, zwei Kinder in den 80er Jahren, zwei kleine Söhne. Ich war schon ja, mehr als 50 und das ist immer eine glückliche Periode, wenn man kleine Kinder hat.
Ich habe gehört, dass Sie in Budapest als Frauenhemd galten.
Naja, in den alten Zeiten. Aber noch in den alten Zeiten. Aber
war das nicht verheerend für das Alltagsleben, wenn man wusste, man hat eine Wanze in der Wohnung, das ist ja nun der schlimmste Einbruch, den man vielleicht in die Intimität eines Menschen machen kann?
Ja, das ist sehr unangenehm und erstmal war ich wütend und als eine rottene Karotte habe ich herausgerissen, diese Wanze, und in den Küchenschrank geworfen. Den nächsten Tag, es war nicht da. Und das war nicht ich, wer das weggebracht hat. So, sie haben hereingekommen in meine Wohnung, in mein Haus. Und man konnte vermuten, dass wenn man einen Spaziergang macht mit dem Freund oder mit der Geliebte, dann es gibt noch immer die technische Möglichkeit, uns abzuhören durch diesen Waffenmikrofonen oder
Richtmikrofonen.
Aber ich dachte nicht, dass ich bin immer so interessant für diese Leute. Und was können sie tun? Sie sitzen dort in einem Wagen, ein hoher und ein niedriger, ein dicker und ein dünner, und essen etwas, langweilen sich. Und manchmal folgen sie mich, manchmal nicht. Aber ich fühlte mich irgendwie stärker. Es war vielleicht auch davon unterstützt, dass meine Freunde haben auch diese Stimmung gehabt. So, es war ein Netzwerk, eine gewisse Solidarität. Und in dem Land, alle anderen, die Gehorsamen, die Nicht-Oppositionellen, die waren so unzuverlässig füreinander. Aber die Dissidenten waren zuverlässig füreinander. Man konnte wissen, dass der wird ein Freund bleiben und wird sich so verhalten.
Haben diese Freundschaften bis heute gehalten?
Ja. Ja, bis heute. Ich fühle diese Sicherheit, diese warme Sicherheit mit diesen Menschen. Und auch wenn wir Konflikte haben und auch wenn wir uns gegeneinander blöd nennen, auch dann, es ist eine Gefühlsgemeinschaft.
Was glauben Sie, es gibt viele Theorien über den Zusammenbruch 1989, nennen wir das mal als Datum, das war ja ein Prozess und man kann es nicht als einem Datum festmachen, aber was glauben Sie, was hat zum Zusammenbruch des Kommunismus geführt?
In 78, ich war in den USA. Ich habe ein Stipendium von meinem Verlag Harcourt Brace bekommen. Dort wurden schon drei Bücher von mir herausgegeben. Und ich war in Kalifornien und dort war ich in Gesellschaft von Professoren, Politologen, Sowjetologen. Und die haben das Gefühl gehabt, dass die Sowjetunion und der Ostblock ist eine riesige Macht und kann zerstören die westliche Demokratie und dass in der dritten Welt es gibt diese anti-westliche Kräfte, anti-amerikanische Kräfte, die zusammen mit der Sowjetunion eine überwiegende Macht sind. Ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Leute wirklich irren und sind ebenso wie die Sowjets, weil sie von den anderen denken, dass der andere möchte sie angreifen und dass der andere so eine riesige Kraft hat. Ich habe erzählt, dass ich habe, bevor ich weggereist bin, eine Autoreise in Ungarn gemacht und in die andere Richtung gegenüber mir kam ein riesig langer sowjetischer Konvoi. Lastwagen und solche gepanzerte Wagen. Und jeder zweite war von dem ersten gezogen, weil sie schon marode waren und kaputt waren. Und das war eine technisch sehr unterentwickelte und überstrapazierte Armee. Und ich habe nicht diese bedrohliche Macht gefühlt. Und ich wusste, wie sind meine Landsleute. Sie werden jetzt einen tödlichen Kampf gegenüber Westeuropa führen. Unmöglich. Sie werden das nicht tun. Sie werden das sabotieren. Sie haben keine Sehnsucht, das zu machen. Und ich dachte, dass es ist falsch. Die Demokratien sind viel stärker, weil wir möchten lieber, wenn es möglich wäre, frei zu wählen, dann die Ungarn würden sofort wählen, ja, EU und Demokratie. Das war so klar. Und darum, ich denke, dass es war ein allgemeiner Wunsch. Und die Frage ist, wann konnte dieser Wunsch erreichen, die Köpfe und die Herzen der Führenden? Es war doch nicht mehr eine totalitäre Herrschaft. Es war eine autoritäre Herrschaft mit einer gewissen Gelassenheit. Diese lustigste Baracke, was bedeutet es? Ein gewisser Lebensgenuss und nicht zu ernst nehmen, naja, ein wenig austricksen. Diese Russen können nicht Ungarisch reden und lesen, aber wenn sie schon so etwas können, wenn sie es gelernt haben, dann haben sie schon ein Sympathiegefühl, dann sie sind schon Komplizen. Und es war wirklich so, dass diese sowjetischen Attachés in ihren Berichten, was sie nach Moskau schickten, haben irgendwie von sowjetischen Gesichtspunkt verschönert die Lage, weil sie waren schon Komplizen, weil sie mochten das, dass es so lockerer ist. Es war nicht so schrecklich locker, aber lockerer war als in den anderen kommunistischen Ländern. Und so, ich würde sagen, eine Sprache, eine politische Sprache, ein Diskurs, ist erst von den Dissidentenbereich, das war eine marginale Rande, hereingeflossen in diese Mehrheit der Mittelstand der Intellektuellen, die auch nicht Oppositionelle, auch nicht Machthabende, waren nur so inzwischen. Und dann von diesem Zwischenbereich ist es hereingeflossen in die Bewusstseine von den politischen Bürokratie. Denn sie haben einen Fehler gemacht. Wenn man eine stramme Diktatur haben will, soll man nicht in Wirtschaft, Konzessionen geben, den Kleinbürgern, den Kleinbauern, soll man nicht Privatwirtschaft lassen, weil das wird verbreitet, die Privatgedanken, die nicht verstaatliche Interessenverhalten, die verbreiten sich. Und wenn man lässt die Leute ein wenig herausreisen, dann sie sind nicht doof, sie werden sehen, die Unterschiede zwischen Westen und Osten. So, ich denke, dass alles, ich denke mehr, dass alles, was geschieht, hat eine multifaktoriale Ursache, wenn es eine Ursache hat. Also vielleicht der Regen mit seinem Rüstungswettkampf war vielleicht auch eine Ursache, dass einige sowjetische Marschallen haben verstanden, dass auf diesem Weg es geht nicht, wir werden nicht militärisch stärker sein. Und wenn dann militärisch nicht, dann wie? So, ich dachte, das ist eine provisorische Geschichte, diese Kalte Krieg-Geschichte. Und die alten europäischen Tendenzen sind stärker und was tausendjähriger ist, ist schwerer als was 40-jähriger ist.
Entscheidend, vielleicht symbolisch entscheidend, war der Fall der Berliner Mauer. Sie haben schon sehr früh in Ihren Essays geschrieben, dass die deutsche Teilung der Schlüssel ist für den Ausgleich zwischen Ost und West. Sie haben Jalta als den Schlüssel der Nachkriegszeit gesehen und schon sehr früh zur Überwindung von Jalta aufgerufen. Es muss Sie befriedigen, dass es so gekommen ist, dass Sie das im Grunde genommen schon visionär gedacht haben und dafür sehr hart auch kritisiert worden sind, im Westen wie im Osten. Befriedigt Sie das? Sie sind heute jetzt Präsident der Akademie, der Berliner Akademie der Künste, ein Schlüsselposten sozusagen auf kulturellem Sektor zwischen Ost und West, eine Belohnung?
Ja, es wäre falsch, wenn ich das nicht sagen würde. Dass mir ist es sehr angenehm, dass mit meinem ungarischen Pass ich kann nach Berlin kommen, ohne irgendwelche Genehmigung und Ausreisevisum und Einreisevisum, dass wir gehören zu denselben gesellschaftlich, philosophisch, kulturellen Gebiet. Das, diese blöde Grenze ist nicht mehr, dieser eiserne Vorhang ist nicht mehr da.
Serge Konrad, Sie haben einmal geschrieben, wenn wir unter einem Ereignis so etwas wie eine Verfolgungsjagd mit dem Auto verstehen, dann war mein Leben nicht allzu ereignisreich. Nur wiederholte sich Erinnern macht es irgendwie interessant. Je intensiver ich es beobachte, desto rätselhafter wird das Objekt meiner Beobachtung. Ist es noch rätselhafter jetzt im Verlauf der Jahre geworden? Sie haben das 1987 in Ihrem Essayband Stimmungsbericht geschrieben.
Was ist der Objekt? Es ist manchmal ein Kind. So vielleicht nicht die Systeme, mehr die Individuen, eben die Nahestehenden. So was ist rätselhaft? Mehr und mehr die elementaren Dinge, die Sterblichkeit. Und das, es war doch schön, hier zu sein. Und naja, auch wie sind gestorben die Leute, die für uns wichtig waren in verschiedenen Perioden unseres Lebens und wie sie noch immer hier sind. Weil wenn ich weg bin, wenn ich zum Beispiel hier bin in Berlin und ich auf zwei Budapester denke und einer ist schon tot und der andere ist noch lebendig, dann vielleicht der lebendig ist, ist nicht lebendiger in meinen inneren Theatern als der andere. Und rätselhaft ist vielleicht diese Grenze. Und was ist noch rätselhaft? Alles, was wir als rätselhaft betrachten möchten. Die Schriftsteller mögen das, weil sie mögen sich nicht langweilen. Darum alles wird rätselhaft bleiben.